Hallo und herzlich willkommen zu unserer 47. Folge des Podcasts Psychiatrie im Alltag. Wir sind Andreas.
Und Werner.
Ja, heute sprechen wir über ADHS. Das haben viele wahrscheinlich schon mal gehört. Also die sogenannte Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung. Eine Störung, die früher zumindest im Erwachsenenbereich nicht so bekannt war, aber schon in den letzten 20 Jahren deutlich Einzug gehalten hat, auch in unser Alltagsdenken. Mittlerweile haben wir wahrscheinlich alle mal was von ADHS gehört. Bei Kindern, vielleicht auch bei Erwachsenen. Viele verwenden auch im normalen Sprachbegriff schon so Begriffe wie, das grenzt ja schon an ADHS. Gemeint sind damit so Verhaltensweisen, wo Personen ja vielleicht besonders hibbelig, unruhig sind, unaufmerksam oder vielleicht sogar auch ein bisschen impulsiver erscheinen. Und ja, wir möchten uns heute im Podcast dem Thema ADHS widmen und wir haben eine ganz besondere, ausgewiesene Expertin als Gast. Da freuen wir uns sehr drüber. Dazu kommen wir gleich. Zuvor berichtet aber Herr Werner mal, wie wir überhaupt auf unsere tolle Expertin heute gekommen sind.
Ja, das war wieder spannend. Das kam nämlich wieder mal, wie schon ein paar Mal, aus dem Kreis unserer Hörerin Elke. Die hat vorgeschlagen, dass wir mal eine Folge zur ADHS machen sollten. Und wir haben uns mit ihr beraten, haben gefragt, ja, willst du das selber machen oder soll man da jemand einladen? Und die hat uns die Sabine vorgeschlagen. Eine Sabine, die den Podcast ADHS ja krass hat. Kleiner Tipp, wer sozusagen jetzt mehr über ADHS erfahren will, als nur die halbe Stunde unseres Podcasts, nämlich eine ganze Podcast-Folge von glaube ich, 10 oder 20 Folgen, kann sich gerne mal in den ADHS ja krass, ADHS-ja-krass mal einloggen. Und da habe ich mich auch ziemlich reingelesen, habe Kontakt mit der Sabine aufgenommen. Und Sabine sagte dann aber, nein, sie möchte auch nicht in unseren Podcast. Sie hat jemanden, der sich da noch besser auskennt aus ihrer Sicht. Und so kamen wir jetzt auf dich. Du bist heute hier, du bist Marianne Jouannot. Du bist heute unsere Expertin. Hallo Marianne.
Hi. Hallo, ja, vielen Dank, dass ihr mich eingeladen habt.
Ja, wir freuen uns ja, wenn unsere Hörerinnen mitdenken, Themen vorschlagen und auch Gäste vorschlagen. Das hat jetzt super geklappt. Wir packen natürlich wie immer alles in die Shownotes, also sowohl zu Marianne Jouannot als auch den ADHS-Podcast. Werden wir auf jeden Fall reinpacken. Ja, Marianne hat eine große Ergotherapiepraxis in Berlin und du bist nicht nur Ergotherapeutin oder du betätigst dich nicht nur als Ergotherapeutin, sondern du bist tatsächlich auch Fachperson und Coach zu unterschiedlichen Aspekten von ADHS. Wahrscheinlich kannst du aber besser mal erzählen, was du so alles noch machst.
Ja,
also Warum wurdest du uns vorgeschlagen?
Also ich vermute, das liegt daran, dass ich mich als Fachtherapeutin spezialisiert habe auf das Thema ADHS. Allem voran auf den Nischenbereich ADHS bei weiblich sozialisierten Menschen. Warum sage ich weiblich sozialisiert? Man könnte ja jetzt, also der Laie sagt, das sind doch einfach Frauen. Nein, das betrifft eben auch transmaskuline Personen, die weiblich sozialisiert wurden, also so erzogen, wie ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen kleine Mädchen und dann aber später festgestellt haben, ich kann mich damit gar nicht identifizieren und aber auch nicht-binäre Personen. Und alle die weiblich sozialisiert wurden, haben eine andere Symptomatik oder eben auch ganz andere Glaubenssätze und so. Und deswegen ist mir das ganz wichtig, zu sagen, weiblich sozialisiert. Genau, und darauf habe ich mich spezialisiert tatsächlich. Und wir haben uns zusammengeschlossen, auch als GbR. Wir bilden also gemeinsam ein Therapiezentrum hier am Rande von Berlin, am schönen Müggelsee, zusammen mit einer Ärztin und anderen Therapeutinnen. Die decken so den Bereich Kinder ab, aber wir machen eben auch Diagnostik und eben insbesondere die Diagnostik bei weiblich sozialisierten Menschen, weil eben da die Symptomatik teilweise ja, sich anders darstellt. Und ich hatte das neulich mit einer, da hatte ich so ein Screening-Gespräch und die sagte, ich wusste gar nicht, ich bin eine wandelnde Kompensationsstrategie. Ja, und dann würden die halt beim Test so durchfallen. Ne? Also so kommen sie zu spät und dann nein, weil die kommen immer zu früh. Das muss man halt wissen. Ne? Und ja, so hat sich das ergeben, dass ich mich spezialisiert habe und dann auch noch fortgebildet habe zum Thema Hochbegabung, weil ich eben festgestellt habe, dass vor allem hochbegabte, weiblich sozialisierte Menschen noch besser ihre Kompensationsstrategien quasi, die haben das perfektioniert und dann fallen die noch weniger auf und die ADHS wird ganz selten diagnostiziert. Und das, ja, war mir wichtig. das.
Also man sieht, du bist Fachfrau, eigentlich erstmal ganz breit als Ergotherapeutin, dann kennst du dich wahrscheinlich auch mit Kindern aus und dann hast du dich nicht nur für den Erwachsenenbereich spezialisiert, sondern auch noch speziell für den Erwachsenenbereich bei weiblich sozialisierten Menschen. So habe ich es jetzt
verstanden. Genau, also erst hatte ich mich spezialisiert auf psychisch-funktionell, da habe ich dann eben auch, ne, mit Sucht, in Suchtkliniken gearbeitet und so weiter und dann habe ich mich eben weiter spezialisiert und selbstständig gemacht, weil ich festgestellt habe, dass die Strukturen im Gesundheitswesen zu mir nicht so gepasst haben und ich auch selbst ein freiheitsliebender Mensch bin und Selbstbestimmung ist für mich ganz wichtig und Absurditäten von Regelwerken, die so sich aufoktroyieren und wenig sinnhaft anfühlen, das ist nicht so meins. Ich kann an der Stelle sagen, ich habe auch selber ADHS. Von daher, das ist schon mal so ein Punkt.
Da bist du noch Experte in eigener Sache.
Ja. Richtig, ja, tatsächlich. Und meine gesamte Familie hat das. Also auch mein Kind und so. Also ich bin wirklich deshalb auch Expertin in dem Sinne, dass ich einfach auch weiß, wie das ist. Und ich eben auch weiß, ja, dass man damit sehr gut leben kann. Und ich habe einen Instagram-Kanal, wo ich auch immer versuche, Leute zu motivieren, das genau vorzuleben. Zu sagen, hier, mach dein Ding. Was anderes geht eh nicht. Also es ist so, wie wenn du Schuhgröße 41 hättest und du musst die ganze Zeit in 38 laufen. Oh. Das kann nicht funktionieren. Ja. Und als Ergotherapeutin bekommst du von mir sozusagen, wir machen kein Handwerk, ja, also wir basteln da keine, ne, wir vielleicht keine Körbe, aber das Handwerk, das ich den Menschen beibringen kann, ist sozusagen, wie können sie sich einen eigenen Schuh basteln, der dann zu ihnen passt, ne, dass sie sich in den anderen Schuh nicht mehr anziehen müssen. Und das ist ja die Ergotherapie, die ich da so anbiete.
Cool, jetzt haben wir ja schon am Anfang so einen Versuch unternommen zu sagen, was überhaupt ist ADHS ist. Also bevor wir jetzt weiter einsteigen, also der Versuch war ja so, dass wir gesagt haben, das sind Menschen, die erscheinen manchmal unruhiger, manchmal impulsiver. Aber wahrscheinlich ist es das gar nicht. Das, was man ja so oft mit, also etwas umgangsmäßig damit auch aus Funk und Fernsehen verbindet, ist ja wahrscheinlich immer zu kurz gesprungen. Wie würdest du denn beschreiben, was man heute unter ADHS bei Erwachsenen oder auch bei Kindern versteht?
Ja, also ich würde ganz generell das so ein bisschen aus diesem pathologischen Kontext irgendwie rausholen wollen. Und ich würde einfach sagen, dass ADHS, also ich mag das Wort Störung irgendwie nicht so, weil das so stigmatisierend wirkt. Ja. Ich würde eher sagen, dass es einfach eine neurologische Besonderheit ist und eine neurobiologische Besonderheit tatsächlich in Bezug auf die Verarbeitung und Weiterleitung und auch Filterung von Informationen und Reizen.
Okay.
Und daraus resultieren halt, also ja, bisweilen irgendwie starke Emotionen oder dass halt da sich das auch auswirkt auf das planvolle Strukturieren von Handlungen. Mhm. Und das wird sozusagen sichtbar auf der Handlungsebene nur im Kontakt mit dem nicht neurotypisch ausgerichtete Person. Mhm. Also das heißt, die Probleme entstehen ja meistens dann in der Schule oder eben dann am Arbeitsplatz, ne, bei Kindern in der Schule, bei Erwachsenen am Arbeitsplatz, also immer da, wo man auf das System trifft. Also du kriegst ja nur Blasen, wenn du einen Schuh anziehst, der dir zu klein ist.
Mhm. Ja, also solange du barfuß läufst oder relativ alleine arbeitest oder keine Konflikte und Kontakte hast mit anderen, kann man da in seiner Besonderheit, in seiner neurotypischen Besonderheit relativ gut leben, aber wenn man halt auf weniger neurotypisch besondere Menschen trifft, kann das sein, dass es zu Konflikten kommt.
Genau. Und das ist halt das Problem bei dem pathologischen Paradigma. Also das pathologische Paradigma, das geht halt davon aus, dass es ein normales Gehirn gibt. Mhm. Und also diese Norm ist ja ein soziales Konstrukt. Und häufig gibt es ja auch so Therapieformen, da könnte ich jedes Mal, da kriege ich Ausschlag. Also so, dass das, dann wird Konzentration geübt. So, oh, du hast Konzentrationsprobleme, dann üben wir das jetzt. Und na, als Ergebnis würde man dann sozusagen korrigiert sein und so. Und also das finde ich ganz schwierig, weil darum geht es ja nicht, sondern also das Paradigma der Neurodiversität besagt ja, okay, es gibt verschiedene Arten von Gehirnen und die kann man auch nicht vergleichen. Also ist eine Birke eine schlechtere Tanne? Ja, also muss die Birke jetzt zusehen, dass sie sich da irgendwie den Stamm braun anmalt und aus ihren Blättern da so kleine pieksige grüne Dinger macht und also wie erfolgreich kann das auch sein? Ja, also und davon auszugehen, ja, eine Birke ist eine Birke, eine Tanne ist eine Tanne und die wachsen auch nicht am selben Ort und die brauchen eben, ja, die entsprechenden Rahmenbedingungen, dass sie wirklich wachsen können. Und tragen und so weiter. Ja. Und das ist so ein bisschen die Haltung, die es braucht, glaube ich, um ADHS adäquat begleiten zu können. Und auch vor allem eben an dem Selbstbild und Selbstwert der Menschen zu arbeiten, weil die eben schon von Kindesbeinen an gelernt haben, ich bin ja immer zu viel und nie genug. Das ist so der Schlüsselglaubenssatz.
Also die Haltung würde ich total gerne teilen, da bin ich sofort bei dir. Jetzt haben wir natürlich ein Gesundheitswesen, das sagt, es braucht eine Störung, eine Diagnose, damit die Krankenkasse eine Behandlung oder eine Therapie bezahlt. Das fängt ja auch schon bei viel kleineren Sachen an, wie bei Trauer, dass man irgendwann gesagt hat, man braucht so eine Art wie pathologische Trauer, damit man überhaupt Menschen, die unter Trauer so stark leiden, eine Psychotherapie zukommen lassen kann. Also wir brauchen in unserem System ja, in unserem Krankenversicherungssystem ja tatsächlich eine Diagnose. Und ich habe geguckt, es gibt auch scheinbar eine, so F90.0, einfache Aktivitäts- und Aufmerksamkeitsstörung wahrscheinlich. Ist das die Diagnose, die man dann bekommt, um eine Behandlung zu bekommen, oder ist das falsch? Also wir kommen direkt zurück zur Behandlung.
Das ist richtig. Ja. Das ist richtig. Ja. Und tatsächlich wird es auch als teilweise als umschriebene Entwicklungsstörung bezeichnet. Mhm.
Okay, nur dass wir es einmal gesagt haben, tatsächlich, man braucht wahrscheinlich trotzdem, auch wenn ich ganz bei dir bin, dass man wahrscheinlich ganz schlecht damit lebt, wenn man immer das Gefühl hat, an mir stimmt was nicht und ich bin falsch. Und das muss man richtig biegen, du hast das mit dem Beispiel mit der Birke und der Tanne schön beschrieben. Aber in unserem Gesundheitssystem kriegt man eine echte Diagnose dafür, die gibt's auch. Ist ja auch wichtig, ja. Beim Spiegel, erinnere ich, so einen Titel gab es mal irgendwie so, werden immer neue Krankheiten erfunden. Ne, da war ADHS eine, sag ich mal, die dann da quasi frei erfunden wurde, damit irgendwie Gelder im Gesundheitssystem ausgegeben werden. Das ist ja die andere Seite von, wir sagen, das ist keine Erkrankung. Ne? Also, also die Krankenkassen würden sich ja freuen, wenn die Krankenkassen sagen, das ist keine Erkrankung, sagen die, super, dann zahlen wir nichts mehr, dann wünschen wir ein schönes Leben und wir sind raus. Ne?
Aber also natürlich, was ich wichtig finde zu sagen, ist, dass die Menschen ja wirklich leiden. Ja, ne? Also die Menschen, die das haben, die leiden darunter und natürlich brauchen sie Begleitung. Ja? Und da sind wir aber schon auch an einem Problempunkt angelangt. Es gibt zu wenig Diagnostikstellen, das ist schon mal das eine. Ja. Und dann gibt es eben, wie ich schon gesagt habe, zu wenig spezialisierte Diagnostikstellen für weiblich sozialisierte Menschen, was bedeutet, dass ich ganz, 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 ganz viele habe, also KlientInnen und auch in meinen Gruppen und so weiter, die gar keine Diagnose bekommen haben. Jetzt bekommen die gar keine Hilfe. Ja. Und da würde ich sagen, okay, damit sie überhaupt irgendeine Diagnose bekommen, um einen Therapieplatz zu bekommen, manche haben halt dann, gehen zum Arzt und lassen sich eine Anpassungsstörung diagnostizieren, ja, so als Notlösung. Aber natürlich, ne, man kriegt dann nicht die Medikation, die man vielleicht bekommen könnte und so. Also das ist ein Riesenproblem, das du ansprichst, dass die Leute ihre Diagnosen nicht bekommen. Und ja, du hast recht, man braucht eine Diagnose, um im Gesundheitssystem in irgendeiner Form Begleitung zu bekommen.
Und trotzdem kann man deinen Standpunkt natürlich auch teilen.
Das hat nichts miteinander zu tun. Das eine ist das System. Das ist so eine Struktur, wie du selber eben gesagt hast, die einfach am Arbeitsplatz passieren kann. Ja. Das eine ist unsere Struktur, in der wir uns irgendwie einfinden müssen. Und das andere ist vielleicht trotzdem auch eine gelebte Realität. Und da finde ich es ganz wichtig.
Und trotzdem kann man das Phänomen auch beschreiben. Genau. Man muss ja nicht sagen, es ist jetzt eine Erkrankung und die Menschen sind jetzt irgendwie ausgesondert und schlimm.
Fehler.
Sondern es ist eine Ausprägung im Sinne von einer Bandbreite an diversen unterschiedlichen Möglichkeiten. Übrigens hat diese Sabine mit dem Podcast ADHS ja krass, in dem ich dann reingehört habe, um mich auf das Thema einzustimmen, ein schönes Bild gebracht. Hat gesagt, sie hätte gelernt, sie sei ein Zebra und freut sich, andere Zebras kennenzulernen und sie sei nicht ein komisches, falsches Pferd.
Sozusagen. Ich glaube, ja.
Das geht so ein bisschen in die Richtung mit der Birke da. Okay. Sie will jetzt nicht mehr versuchen, ein Pferd zu sein. Sie hat gemerkt, sie hat ihre Besonderheiten. Es gibt andere Menschen, es gibt viele andere Zebras. Deswegen macht sie auch Öffentlichkeitsarbeit. Und deswegen, sie wird wahrscheinlich so eine ähnliche Grundhaltung haben wie du, Marianne. Deswegen
ich glaube, der Spruch kommt tatsächlich von mir, weil ich weiß.
Von mir, okay.
Und das hatte irgendwie, also in einer meiner Gruppen für weiblich sozialisierte Menschen mit ADHS, da poste ich immer so Fragesticker, so was nimmst du heute aus der Gruppe mit? Und ich arbeite ja sehr viel mit so Bildern, hier so Birken und Tannen, ne, damit das irgendwie so ein bisschen greifbar ist. Und da hatte eben, hat das geprägt und dann hat das eine mitgenommen und in den Sticker geschrieben, ich habe gecheckt, ich bin eben kein Zebra, ein Zebra und kein falsches Pferd oder so, genau.
Aber trotzdem kann man die Phänomenologie oder die Besonderheit auch schon mal beschreiben. Beim Zebra kann man schreiben, die hat halt Streifen. Das ist nichts Gutes, nichts Schlechtes, sondern halt diese Streifen.
Genau, was Pferde üblicherweise nicht haben.
Was die halt nicht haben. Aber, aber für unsere Hörer, wie würdest du denn dieses Phänomen beschreiben mit ADHS? Genau. Die Hörer hören es jetzt nicht. Zwei von uns, nämlich die Marianne und Andreas, haben tatsächlich
gestreift. Heute drei, genau.
Wir haben gestreifte Oberteile, wir haben Streifen. Ja.
Aber was wären die Streifen jetzt bei dem Phänomen ADHS?
Ja, also die Symptome wären jetzt so, dass man sich eben, also, ne, wenn sich jetzt hier von den Zuhörern jemand fragt, so habe ich das vielleicht oder so, ne? Ja, also man kann sich dann halt, also die Aufmerksamkeit ist häufig nicht so wirklich linear. Das heißt, man konzentriert sich so gleichzeitig auf verschiedene Sachen, aber kann sich gegebenenfalls nicht so sehr auf eine Sache konzentrieren. Außer diese Sache wird als extrem interessant erlebt. Dann spricht man vom sogenannten Hyperfokus, dann kann man das stundenlang machen, ohne sich zu bewegen, ohne aufs Klo zu gehen, ohne zu trinken, ohne zu schlafen, ohne überhaupt. Ja, das ist dann der Hyperfokus. Und das ist auch so ein bisschen, warum manche ja erst gar nicht verstehen, dass sie vielleicht ADHS haben, weil sie sagen, ich kann mich ja konzentrieren. Mhm. Und Kinder hören dann auch immer so, siehst du, wenn du willst, kannst du doch, jetzt streng dich mal an. Mhm. Und das Problem ist aber, das Anstrengen alleine funktioniert in der Form nicht, wenn es keinen Lustgewinn gibt. Also es braucht, der Motivator ist wirklich sowas, dass man das dann wirklich toll findet. Mhm. Und wenn da nichts toll gefunden wird, wird halt auch kein Dopamin ausgeschüttet und dann hat man wirklich Schwierigkeiten, sich da hinzutreten. Und vor allem bei weiblich sozialisierten Menschen ist es aber eben so, aufgrund der Rollenerwartung und so, tun sie das aber trotzdem, treten sich halt da immer wieder hin und machen ihre To-Dos, was zu ganz schweren Erschöpfungszuständen führt. Also die meisten weiblich sozialisierten Menschen, die bei uns ankommen, haben irgendwie halt auch noch zusätzlichen Burnout oder so, weil das einfach super anstrengend ist. Ne? Also die ganze
auch wahrscheinlich, Zeit, wenn man ja keine Diagnose hat oder nicht weiß, was man hat, dann gibt es zahlreiche Kompensationsmöglichkeiten und natürlich auch die Zweifel, ob es an einem selber liegt. Ne? Also die Wahrscheinlichkeit, genau, wenn man nicht gegen die eigene Besonderheit kennt, sage ich jetzt mal, um nicht in diesem störungsspezifischen Sprache zu landen. Wenn man diese eigene Besonderheit nicht kennt und wertschätzt, dann denkt man ja wirklich, man muss es anders machen und dann arbeitet man vielleicht sich auch wirklich, dann braucht es mehr Energie, ne? Und dann ist man natürlich erschöpft und ja, das sind da die besten, sage ich mal, Voraussetzungen auch für andere psychiatrische
Depression, Angststörungen.
Genau. Ja, richtig, genau, ja.
Das ist auch so der Klassiker an Komorbiditäten. Bei männlich Sozialisierten ist es eher so die Drogen, also Substanzabhängigkeit.
Okay.
Die findet man eher so, also jetzt mal so ganz runtergebrochen, findet man dann eher da. Bei weiblich sozialisierten Menschen, das ist dann ja nicht so schick, ne, so eine Frau, die Alkoholikerin ist oder so, das ist ja gesellschaftlich, ne, so ein Typ, der irgendwie so säuft, da sagt die so, naja, gut, du weißt ja, wie er ist, gell, der halbe Bier mal und so. Und das, also da, deswegen da, ja, das ist sozialisationsbedingt, dass irgendwie ganz klar ist, man versucht ja möglichst perfekt rüberzukommen und das ist eben bei weiblich sozialisierten Menschen dann auch die perfekte Hausfrau, die perfekte Mutter vielleicht, die perfekte Freundin, also perfekt aussehen, so da ist ganz viel auch teilweise Zwanghaftes. Ich habe ganz viele Klientinnen, die dann auch ein bisschen so in so einen Zwang abdriften, also immer wieder überprüfen, habe ich den Herd ausgemacht, habe ich jetzt wirklich abgesperrt und so, weil es einfach so viel ist im Hirn, dass sie das gar nicht mehr so kompensieren können und viele überkompensieren mit so einer extremen Struktur oder mit so einer wahnsinnig langen To-Do-Liste, weil sie eben wirklich glauben, ja, ich bin nie genug, ich muss immer mehr machen als andere und teilweise, ja, wird dann auch Arbeit, die man irgendwie auf Arbeit nicht schafft, mit nach Hause genommen. Ich habe welche, die gehen dann am Wochenende dann noch hin und machen das dann quasi heimlich, um zu verstecken, also weil sie sich ja so schämen und glauben, sie sind halt irgendwie defizient, was ja nicht stimmt, aber ja, und da hilft halt die Therapie, das so ein bisschen loszulassen und zu sehen, was ist denn eigentlich realistisch und wie viel kann ich eigentlich auch schaffen. Ne? Und ja, also wie das sonst noch auffällt, so in Gesprächen, dass man sich nicht auf den Inhalt konzentrieren kann, dass man gegebenenfalls vom Thema abschweift. Also da wird das auch irgendwie sichtbar, vom Höchstchen zum Stöckchen oder jemand, der unfassbar viel spricht ohne Punkt und Komma. ja, manchmal auch, dass es so Schwierigkeiten gibt, überhaupt Anweisungen zu folgen. So wenn es Gebrauchsanweisungen oder so oder irgendwie Rezepte, dass das irgendwie wie schwierig ist und dass da wird dann so diagonal gelesen, so, ah ja, okay, habe ich verstanden und dann macht man irgendwas und es funktioniert dann irgendwie doch nicht. Also das ist auch so ein Symptom.
Meine Regel lautet immer bei jedem Gerät, keine Gebrauchsanweisungen legen, erstmal den Stecker reinstecken und alle Knöpfe drücken.
Okay, naja, vielleicht hast du ja auch ADHS. Ja, genau. Kannst ja mal zur Diagnostik vorbeikommen.
Können wir gleich gucken, wenn wir geschaut haben, wie sich das zeigt. Das ist jetzt erstmal ganz wichtig. Genau, wie kann man es auch diagnostizieren? Genau. Die nächste Frage halt. Ne? Genau. Ja. Aber wir sind
also, ich war noch gar nicht fertig mit den Symptomen. Eben. Also, ich hätte noch zwei.
Okay, super. Die machen wir noch zuerst und dann könnte man mal überlegen, wie findet man es denn raus?
Wie findet man es raus, genau. Ja. Wie machst du das? Ja.
Also ich sag mal noch die Symptome kurz fertig. Ja. Also so ein Problem bei Organisation, Strukturierung, Priorisierung ist auch oft ein ganz großes Thema. Mhm. Dann Vermeidung von Aufgaben, die lange Konzentration erfordern. Also so, ne, so mehr als 15 Minuten. Teilweise werden auch Bücher nicht mehr gelesen, weil das zu anstrengend ist und so. Mhm. Also viele hören dann so Audiobücher und so. Mhm. Ja, dann generell so Dinge verlegen, stundenlang nach Dingen suchen, ist so ein Ding. Und Reizoffenheit, also ganz starke Reizoffenheit, dass man da irgendwie so abgelenkt wird von eigenen Gefühlen oder Assoziationen oder der Vogel vorm Fenster.
Wie heißt es?
Reizoffenheit.
Reizoffenheit, ah ja, also Ablenkbarkeit.
Ja. Und eben aber auch diese Emotionsregulationsproblematik, also wirklich so extrem starke Gefühle zu haben, also die Gefühlswahrnehmung ist extrem stark, vor allem mit Zurückweisungen, dass man sich ganz schnell unfassbar zurückgewiesen fühlt, weil jemand vielleicht eine Kritik geäußert hat und so. Und das macht dann was mit einem. Das führt bis hin zu so, ja, fast depressive Verstimmung. Also das ist ganz, 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 ganz dolle schlimm. Und überhaupt diese Emotionen sind manchmal so stark, dass dann auch impulsiv reagiert wird. Mhm. Also auch da findet man bei männlich sozialisierten Menschen zum Beispiel im Gefängnis welche. Ne? Also in Amerika, da gab es eine Studie, ich habe jetzt die Quelle nicht, die da impulsiv, ich sag mal, jemanden abgestochen haben oder so, da hat man eben festgestellt. Und dann in der Kombination mit Drogen, ne, der Versuch zur Selbstmedikation, da hat man eine ADHS festgestellt. Mhm. Das ist bei weiblich sozialisierten Menschen eher nicht so. Die tendieren, also im Gro eher so zur selbstverletzenden Tendenz oder hat sich halt dann irgendwie vielleicht auch weg. Essstörungen sind da auch dann irgendwie so ein Ventil. Aber ja, also das war so die grobe Übersicht erstmal. Mhm. So Symptomen, die man da so vorfindet.
Also erstmal eine schöne Beschreibung, vielen Dank, weil ich denke, das kann jeder so, das waren tolle Beispiele, jeder kann selber überlegen, kenne ich von mir oder kenne ich nicht. Das haben wir ja immer, wenn man über so Themen spricht, dass man automatisch anfängt zu überlegen, wie ist das denn bei mir? Und das kann man jetzt schon mal ganz gut nachvollziehen, wie groß die Bandbreite ist. Und dann hatten wir tatsächlich also die Frage, aber jetzt mal so eine externe, ja, Diagnostik ist ja auch schon wieder so sehr krankheitsdenkender Begriff. Aber wie stelle ich denn fest, ob jemand, du hast ja auch selber gesagt, bei mir ist es so, wie stellt man verbindlich fest, dass man sagt, ja, bei
dem. Man kann es ja trotzdem feststellen, genau, ob das jetzt als Krankheit oder als eine Besonderheit im Rahmen von diversen Ausprägungsmöglichkeiten.
Wie wird die Besonderheit herausgefunden?
Genau.
Naja, also häufig, in erster Linie brauchst du ja ganz oft auch einen Leidensdruck. Ne? Also der Punkt ist, wenn du da in deinem kreativen Chaos halt da irgendwie happy bist, ja, als gestreiftes Zebra und dir denkst, naja, ist ja alles schick, weil du dein Leben schon so an dich angepasst hast und nicht das Gefühl hast, dass du irgendwie Begleitung brauchst und so, dann brauchst du ja auch keine Diagnose. Also manche Leute fragen mich das dann so, was bringt mir das denn mit der Diagnose? Mhm. Wenn es aber einen Leidensdruck gibt, und den gibt es sehr, sehr häufig, ja, weil eben auch so diese Tendenzen der Hyperaktivität zum Beispiel, die gehen so eher nach innen und werden dann so als so angstvolle Gedanken erlebt, ne? Also so wirklich ruminieren, negativer Hyperfocus, dass man da so im Kopf die ganze Zeit katastrophisiert und so schwarz-weiß denken und alles das, und das belastet die Leute ja auch extrem, dass sie irgendwie das Gefühl haben, sie kommen mit ihrem Leben nicht zurande, sie können ihren Alltag nicht bewältigen, und dann eben die entsprechenden, ja, Selbstwertprobleme, die damit einhergehen, ne? So, ich krieg nichts hin, ich bin so scheiße, ne, und so. Ja. Und da macht es tatsächlich Sinn, wenn man den Verdacht hat. Also bei Social Media gibt's ja ganz, ganz viele Kanäle, wo man so ein bisschen lesen kann und merkt so, ah krass, das habe ich auch und das habe ich auch. Und dann ist so der erste Weg eigentlich der Weg zum Hausarzt bei vielen, die dann sagen, okay, ich glaube, ich habe das. Und wenn man Glück hat und man hat einen Hausarzt, der sich auskennt, dann verweist er eben weiter an den Psychiater. Mhm. Also in Deutschland die offizielle Diagnose sozusagen gibt ein Psychiater und oder Arzt, ne? Also Diagnosen mhm. dürfen in Deutschland ja also vorwiegend Ärzte stellen. Psychologen dürfen auch ADHS diagnostizieren, soweit ich das weiß, ne? Also das dürfen die schon. Genau, also wenn man da auch dann jemanden findet, der sich auskennt. Bei uns ist es so, also ich bin ja Fachtherapeutin für ADHS im Erwachsenenalter. Mhm. Ich mache so Screening-Interviews, unter anderem den DIVA. Die Kollegin bei uns macht den D2R. Das ist so ein Test, wo man die Aufmerksamkeit messen kann. Also man hat da so Zeilen mit so stupiden Ds und Ps, mit so Strichchen oben drüber und drunter. Und dann mhm. muss man da sozusagen die richtigen einkringeln. Und dazu gibt es eine Stoppuhr. Und das sind so mehrere Zeilen. Und man guckt halt, wie viel Fehler machst du in dieser Zeit. Mhm. Ja, da ist es eben auch so zu gucken. Also ich habe den Test tatsächlich, obwohl ich ADHS habe, bestanden. Mhm. Aber ich habe mich so sehr angestrengt. Das ist mhm. eben, ne, mein Coping-Mechanismus. Sobald ich die Stoppuhr gesehen habe, ist mein System angegangen. Und dann
Überfokus.
Ja, total. Also da war so dieses, ne, mir war klar im Kopf so, hey, das ist deine Kollegin, es geht hier um gar nichts. Ich war überall angespannt. Kiefer, ne, also Kieferverspannung ist auch so ein typisches Symptom übrigens. Ne, und dann so Nackenmuskulatur, alles angespannt und die so, darfst hier nicht durchfallen. Und die
Kompensation.
Ja, total, total. Und deswegen, also wir machen den nicht immer, weil eben bei Frauen dann das angeht oder bei sozialisierten Menschen, das ist dann nicht immer ganz so aussagekräftig, weil sie halt da nicht auffallen, weil sie sich so anstrengen. Aber dafür mhm. ist man halt dann den ganzen Tag fertig. Aber ja, also den D2R kann man machen. Es gibt noch den Hase, es gibt den Kate, also es gibt da verschiedene Tests und auch Interviews. Ja, und bei uns ist dann eben ganz am Schluss auch nochmal so ein Screening mit der Ärztin. Man schaut auch, gibt es irgendwie andere Erkrankungen, also differenzialdiagnostisch, die die Symptome noch besser erklären könnten. Ja, gibt es eine zugrunde liegende, weiß ich nicht, Depression, die zuerst behandelt werden muss, etc. Und eben ja auch so ein EEG zu gucken, ist hirnorganisch alles in Ordnung oder könnte es irgendwie daran liegen? Ja, und dann bekommt man die Diagnose.
Habe ich dich richtig, hab ich das damals in meiner, als ich mich damit mal befasst habe, in meiner eigenen Therapiekarriere, weil ich es verstanden habe, sind ein Teil der Diagnostikinstrumente sind so Aufmerksamkeits- und Konzentrationstests, so wie dieser D2-Test, den du jetzt genannt hast. Aber es gibt auch so Interview, wo, glaube ich, speziell nach der Kindheit gefragt wird. Das heißt, man wird es, glaube ich, soweit ich weiß, nur
diagnostizieren,
wenn es auch Hinweise gibt, dass das früher als Kind schon da war. Sozusagen. Ja. Also es wird als eine Störung begriffen. Es passt auch mit dieser Neurodiversität. Mhm. Die ist halt ein Teil von einem Menschen, die sich dann auch schon in der Kindheit ausdrückt. Deswegen sind einige der Diagnostikinstrumente sind Interviews und Fremderhebungsinstrumente, die auf die Kindheit eines Menschen gehen, oder?
Ja, genau. Also es muss in der Kindheit vorgelegen haben. Deswegen ist es auch so interessant, weil das die einzige Diagnose ist, wo du eine PS1 hast. PS1 ist ja eigentlich für Kinder, aber eben das zeigt eben an, es hat im Kindesalter schon vorgelegen. Und PS1 deswegen
ist nicht so wichtig, ist nicht wichtig, wenn man Ergotherapie macht.
Ja, also, Diagnosegruppe, genau. Ja. Und normalerweise hat man PS2 und PS3 bei Erwachsenen, also im psychiatrischen Bereich. Und das ist eben, PS1 ist eigentlich für Kinder, aber eben weil das im Kindesalter schon vorgelegen haben muss, das sind auch die DSM-5 Kriterien, ne? Also wenn das im Kindesalter irgendwie oder durch was anderes erklärt werden kann, dann ist es keine ADHS. Und da ist eben das, was ich vorher auch schon gesagt habe, das Problem, dass viele an die Fremdanamnesebögen nicht so rankommen und oder es gibt ja auch eine genetische Komponente, die Eltern sind selbst irgendwie davon betroffen und erinnern sich auch nicht. Oder aber, ne, das Kind hat so krass maskiert, ist nicht aufgefallen. Und die Mutter sagt, nö, die war immer unauffällig. Oh, die war ganz brav. Oh ja, die war ganz, ne. So, und dann kommen die Zeugnisse. Das sind dann eben super Noten. Also das wird ja dann eben auch, werden die Zeugnisse angeschaut. Und was ich immer mache, ich gucke zum Beispiel, ich lese ganz genau die Texte. Weil, wie gesagt, die Noten, da haben wir jetzt gehört, man kann da ja abliefern, wenn man muss. Fokus und so. Aber in den Texten zum Beispiel steht manchmal drin, hat noch Schwierigkeiten mit dem Schriftbild. Ja, und so. Und da sieht man, also wenn so eine Verlangsamung vielleicht irgendwie vorlag, ja, oder dass da sowas steht, also unmöglicher Satz, aber ne, so muss ich mehr anstrengen oder kann, also muss ich oder irgendwie kann, ist Interesse, Motivation ist interessensgebunden oder solche Sätze, dann werde ich da hellhörig oder irgendwie so, ja, hat bisweilen irgendwie im Unterricht gequatscht oder sowas, ne, hat die Mitschüler abgelenkt oder ja, auch bei so ganz aktiver Mitarbeit, da fragt man sich ja auch, warum hat die ganze Zeit mitgearbeitet, damit die nicht wegdriftet, weil ihr dann zu langweilig wurde. Da kann man so ein bisschen gucken als erfahrene Testperson, was aus dem Text da noch hervorgeht. Ne? Also,
hey, unsere Zeit ist schon fast um.
Wir haben die 30 Minuten schon rum.
Aber eine ganz wichtige Frage, die werden wir auf jeden Fall loswerden.
Genau, weil du hast es eben sogar schon mal angeschnitten. Also tatsächlich, wir kommen jetzt fast gar nicht mehr zum Thema Therapie.
Genau.
Ne? Aber zumindest eben hast du schon mal gesagt, wenn man keine Diagnose hat, kriegt man unter Umständen keine Medikamente. Und das ist ja auch irgendwie eine Frage. Also vielleicht können wir noch 2-3 Minuten sagen, zu was kann man therapeutisch machen? Und eine Frage, die ja dann immer darüber schwebt, ist, muss man oder sollte man oder macht es Sinn für manche Menschen, Medikamente dafür zu nehmen?
Das wäre die spannende Frage.
Soll man das also ich erkläre das immer so. Das ist so, wenn du dir ein Bein brichst, ja, dann bekommst du einen Gips und eine Krücke. Und tatsächlich die Krücke, also Medikation kann in vielen Fällen auf jeden Fall eine Krücke sein. Das Medikament ist aber keine Wunderwaffe, die dann alles transformiert. Also deine Glaubenssätze und deinen ganzen Habitus und so weiter. Das ist einfach nur ein Medikament, das eben auf diese neurobiologischen Besonderheiten Auswirkungen hat und dass du dich dann vielleicht besser konzentrieren kannst, etc. Wenn man jetzt aber diesen Glaubenssatz hat, ich muss immer besser werden oder so, dann kann das ja auch sein, dass man dann das Medikament einsetzt und weiterhin irgendwie versucht, Superwoman zu sein. Und deswegen ist es total wichtig, parallel eine Verhaltenstherapie zu machen und eine Ergotherapie, wirklich im Alltag zu schauen, wo sind denn irgendwie diese ganzen Probleme in der Handlungsstrukturierung und eben auch parallel diese ganzen Glaubenssätze. Ja? Also das ist eigentlich das, was ich am allermeisten mache. Also meine therapeutische Haltung ist, ich bin dein großer Cheerleader und ich empower dich so lange, bis du an dich glaubst. Ja? Also das, weil das ja ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist. Und das würde ich immer parallel machen. Mhm. Also diese 3 Standbeine, weil ganz wichtig, eben um auf das gebrochene Bein zurückzukommen, wir brauchen ja einen Gips, der das Ganze stabilisiert. Und das ist das Umfeld. Also es ist wirklich unabdingbar, um eine weitere Teilhabe quasi zu gewährleisten. Das Umfeld, und das macht man ja auch beim Rollstuhlfahrer. Wenn jetzt jemand plötzlich einen Rollstuhl kriegt, adaptierst du die Küche, dann musst du das Auto adaptieren, das gesamte Umfeld an die Besonderheit. Und das ist eben bei Hidden Disabilities, so heißt das ja, also unsichtbare Behinderung, auch genauso wichtig. Und beim Rollstuhlfahrer leuchtet es jedem ein und bei ADHS ist ja immer noch so dieses, ja, reiß dich halt mal zusammen, das geht dann schon. Und einfach wirklich selbst, also durch ganz viel Psychoedukation zu sehen, was man wirklich braucht, also klientenzentriert zu schauen, was braucht diese Person im Alltag, damit es für sie funktioniert und was funktioniert nicht. Großraumbüro funktioniert nicht, ne? Komplett reizüberflutendes Umfeld funktioniert nicht, weiß ich nicht, überfüllte S-Bahnen zum Arbeitsplatz, da sind die schon immer durch, bis sie überhaupt ankommen, ja, das funktioniert gegebenenfalls nicht, also brauchen die Homeoffice und so weiter und so fort. Ne? Und da setzt die Ergotherapie an, wirklich das Umfeld maßgeschneidert zu adaptieren, zusammen mit den Personen.
Okay, super. Hast du wirklich eine ganz schwere Problematik, nämlich wir haben ja ganz viel schon über die Diagnostik und so gesprochen, aber leider jetzt haben wir wenig Zeit noch über Therapie zu sprechen. Hast du es schön zusammengefasst? Aber das ist
und einiges.
Auch nochmal ein guter Hinweis, ein schönes Bild mit dem Gips und auch der Gehhilfe, aber auch mit dem Rollstuhlfahrer. Ne? Wenn jemand einen Rollstuhl kriegt, denkt man sofort, oh, müssen wir das Badezimmer umbauen, die Türen verbreitern. Das ist ganz selbstverständlich. Wenn aber jemand eine nicht so sichtbare Einschränkung hat, dann denkt man vielleicht gar nicht daran, dass man das Umfeld auch entsprechend anpassen muss. War auch nochmal ein wichtiger Hinweis und auch nochmal ein schönes Bild.
Und was ich noch sagen muss, ganz, ganz wichtig, ist Gemeinschaft. Also tatsächlich wirklich sich eine eigene Zebraherde suchen. Also andere, die so sind wie man selber, dass man nicht ständig das Gefühl hat, oh, ich bin irgendwie weird, ich passe irgendwie nicht rein. Und das ist eben das, was wir hier im Therapiezentrum halt auch machen. Also auch mit dem Instagram-Account und so eine Community zu bilden, wo und ganz viele Gruppentherapien, da sehe ich, das ist wirklich, wirklich Magic, weil die sich so untereinander empowern. Die haben dann auch so Foren, wo sie sich untereinander austauschen können, dann verabreden die sich auch. Also Buddy-Doubling funktioniert auch total gut, dass man gemeinsam irgendeine unliebsame Tätigkeit macht, von mir aus per Videokonferenz Deutschland. Ja. Und dann staubsaugen die zusammen. Also verabreden sich und oder so. Ja, und das ist total Magic. Also das funktioniert wirklich, wirklich gut.
Und da können wir auch mit Podcast helfen, diese Links stecken wir auch in die Shownotes, dass man sich da sozusagen, dass die Zebras sich finden.
Genau.
Das würde mich freuen, wenn wir da einen Beitrag leisten.
Und auch das ist ja die Idee unseres Podcasts, dass Menschen, die jetzt vielleicht hören, vielleicht erkennen, Mensch, das bin ich. Mensch. Mhm. Und ich bin auch ein Zebra. Und das erklärt vielleicht auch ein gewisses Leid, was ich manchmal habe. Und, es gibt aber, und das ist ja auch immer unsere Idee unseres Podcasts, es gibt tatsächlich auch ein glückliches Leben mit Besonderheiten. Ja. Und das Leid kann man vielleicht bewältigen und hat dann vielleicht auch sogar Vorteile über das eine oder andere, was man vielleicht an Besonderheiten auch hat.
So.
Ja, schön. Dann würde ich sagen, das war die 47. Folge unseres Podcasts. Und ja, das war ganz kurzweilig mit dir, Marianne. Und haben unsere Hörerinnen sicherlich auch gemerkt, die halbe Stunde ist wieder blitzefix vorbeigegangen. Wir haben ja schon locker überzogen. Und man kann sicherlich ganz viel noch dazu lesen. Und das packen wir auch in die Shownotes. Wir wollen ja immer nur inspirieren und Impulse geben und auch ein bisschen zeigen, dass es auch zum normalen Leben dazugehört. Auch Neurodiversität gehört zum normalen Leben dazu. Gibt es vielleicht auch noch andere Themen, haben wir jetzt gar nicht drüber gesprochen, auch Autismus wird manchmal in sowas einsortiert, wäre vielleicht auch nochmal ein Thema, wo man das gucken kann.
Liebe Hörer, sendet uns Vorschläge.
Ja, gerne Vorschläge. Meldet euch, wenn ihr Neurodiversität an euch kennt oder wisst, dass ihr die habt, und wir sprechen da gerne drüber. Und ja, wenn dir der Podcast gefallen hat, dann würden wir uns freuen, wenn du ihn abonnierst, dann verpasst du auch keine Folge. Alle 4 Wochen etwa, wir sind da, ja, wie Marianne so sagt, schon fast zwanghaft strukturiert, immer freitags 14 Uhr. Das klappt doch sehr kontinuierlich bei uns. Gibt's eine neue Folge, immer so 30 Minuten. Ganz herzlichen Dank an dich, Marianne, dass du heute dich mit uns verabredet hast, um mit uns zu sprechen. Ganz herzlichen Dank auch an Elke, die vorgeschlagen hatte. Wir sollten unbedingt mal mit jemandem sprechen, der sich auskennt. Und über Eck sind wir ja dann bei dir angekommen. Das war toll. Also das ist das Schöne für uns am Podcast, dass wir tolle Menschen kennenlernen, nette Zebras und schön, dass du zugehört hast. Vielen Dank.
Tschüss. Darf ich noch was ganz Wichtiges sagen, bevor wir auflegen?
Ja.
An alle TherapeutInnen, die zuhören. Ja. Also wir bilden auch aus und wir machen auch Fortbildungen für Ärzte, Psychiater, TherapeutInnen, weil wir eben festgestellt haben, es gibt zu wenig Wissen, weil ich das Gefühl habe, ich habe hier jetzt natürlich viel zu wenig erzählt. Aber es gibt eine Fortbildung, die wir anbieten, wen das wirklich noch tiefer interessiert.
Super. Wir packen ja Marianne in die Shownotes rein. Das war jetzt unbezahlte Werbung, muss man, glaube ich, aus rechtlichen Gründen sagen. Freut uns. Und wir freuen uns natürlich auch, wenn Kolleginnen aus der Versorgung, sage ich mal, sich qualifizieren, damit quasi es mehr Menschen gibt, die entsprechend diagnostizieren können und auch Angebote machen können, um ja das damit verbundene Leid der Besonderheit zu reduzieren. Herzlichen Dank an dich, dass du dabei warst, und toll, dass es geklappt hat. Danke für das schöne Gespräch.
Tschüss, Marianne.
Tschüss.